Wir sind die erste Art, die Fähigkeiten hat, das gesamte System zu zerstören. Wir haben eine Macht, die kein anderes Tier hat. Also ein weißer Hai kann mit 50 km/h und 2 Tonnen Gewicht sich fortbewegen und alles töten, was ihm im Weg ist. Aber ein weißer Hai kann nicht eine Seelöwenpopulation komplett ausrotten. Ein weißer Hai kann nicht das Ökosystem so destabilisieren, dass auf einmal seine eigene Futterquelle nicht mehr da ist. Daher haben wir eine einmalige Position, ne? Also ich glaube, dass mit dieser Macht, die wir haben, auch eine große Verantwortung kommt. Und wir handeln nicht unserer Verantwortung gerecht, dass wir zu Schützern oder zu den Wächtern unseres Planeten werden.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Helden der Meere. In dieser Folge spreche ich mit Lennart Vosgitter. Er ist der leitende Meeresbiologe beim Ocean Collective und ihr habt ihn als Haiforscher vor etwa einem Jahr bereits in diesem Podcast kennenlernen dürfen. In dieser Folge läuft es aber ein ganz bisschen anders und das kam so. Als ich dieses Jahr wieder nach Nordspanien gereist bin, um bei dem Community-Event der Haiforschung dabei zu sein, bin ich tatsächlich einige Tage früher angereist und ein Großteil des Teams war tatsächlich auf dem Ozean beschäftigt, aber Lenny war zu Hause und wir hatten anderthalb Tage mehr oder weniger zu zweit Zeit und diese Zeit konnten wir super nutzen, denn wir haben uns immer richtig viel zu erzählen, kommt ziemlich schnell ins Quatschen und ja geradezu ins Philosophieren. Ich weiß noch, dass ich irgendwann dachte, Mensch, das, was wir hier gerade besprechen, was Lenny alles weiß und welchen Blick er auf den Ozean hat, das ist so spannend. Eigentlich müsste man das auch mal versuchen, in eine Folge zu packen. Und genau das haben wir dann auch getan, haben uns 2 Stunden Zeit genommen und das Ganze war ziemlich experimentell. Ich hatte mich gar nicht so akribisch drauf vorbereitet und so einen ganz roten Faden gehabt, sondern habe gedacht, gerade dieses durchs Gespräch flowen, hat mir am Abend zuvor so viel Spaß gemacht. Vielleicht klappt das ja auch in einer Folge. Bei dem Gespräch kann man insgesamt sagen, wir haben eher einen Schritt zurückgemacht, um von außen auf den Ozean zu blicken. Haben uns gefragt, was ist der Ozean eigentlich und wie steht es um unseren Ozean und unseren Planeten? Wir reden über den Menschen und unsere Rolle auf diesem Planeten. Angefangen mit unseren Vorfahren vor hunderttausenden Jahren, über unsere Rolle in der Neuzeit bis hin zu der Frage, wie wir es schaffen können, auch in Zukunft innerhalb der planetaren Grenzen zu leben und somit vor allem unser Überleben zu sichern. Tatsächlich gibt es 9 planetare Grenzen, die wird Lenny gleich auch noch ganz genau erklären. Ich glaube, da haben wir zwischenzeitlich 1-2 Abbiegungen genommen, aber keine Sorge, im Outro wird sich der Kreis nochmal schließen und ihr werdet merken, diese Folge ist irgendwie anders als zuvor. Beim Schnitt hat sie mir aber richtig, richtig viel Spaß gemacht und ich bin total gespannt, wie euch dieses Gespräch gefällt. Und dementsprechend legen wir jetzt los und ich wünsche auch euch ganz viel Spaß mit Meeresbiologe Lennart Vosgitter.
Werbung.
Seit Jahren wissen wir, den Meeren geht es schlecht. Der Klimawandel setzt ihnen massiv zu. Und laut neuesten Studien haben wir bereits einige Kipppunkte erreicht. Besonders traurig, das weltweite Korallensterben lässt sich wohl nicht mehr aufhalten. So traurig das ist, wir dürfen uns davon nicht lähmen lassen. Denn wir müssen handeln, bevor weitere Kipppunkte überschritten werden. Denn es ist ja noch nicht alles verloren. Ein einfacher, aber wirkungsvoller Schritt, um unser Klima zu schützen, ist der Wechsel zu echtem Ökostrom. Bei mir hat das keine 5 Minuten gedauert und der Strom ist auch nicht teurer. Der Effekt dafür ist umso größer, denn ich spare nun jährlich über 0,5 Tonnen CO2 ein. Als vertrauenswürdigen Anbieter möchte ich euch gerne Polarstern ans Herz legen. Denn Polarstern versorgt euch mit 100% echtem Ökostrom aus Deutschland. Für euer Zuhause, die Wärmepumpe oder euer E-Auto. Für jede Kilowattstunde investiert Polarstern neue Ökokraftwerke in Deutschland. Und als zertifiziertes Social Business steht das Unternehmen für echten gesellschaftlichen und ökologischen Impact. Das Beste ist, mit dem Rabattcode HDM, alles großgeschrieben, bekommst du 20 € Rabatt auf deine nächste Jahresrechnung. Also, setz ein Zeichen für den Schutz der Meere und wechsle jetzt zu Polarstern. Hallo Lennart.
Hallo Christian.
Ich freue mich, dass wir ein zweites Mal hier zusammensitzen und ganz vorweg die Frage.
Gab es einen Moment, in dem du dich so sehr mit dem Ozean verbunden gefühlt hast, dass du fast so ein bisschen eins geworden bist mit dem Meer, dich so gefühlt hast, als ob du da reingehörst, was uns Menschen ja eher erstmal nicht in die Wiege gelegt ist?
Ah, schwierige Frage. Also ich hatte Momente, wo ich im Ozean war und sehr emotional geworden bin. Also weil ich viel Zeit verbracht hatte an dem gleichen Ort im Ozean. Das ist mir vor allem viel auf den Malediven passiert. Da habe ich ja ein Jahr gelebt und war jeden Tag mit Tigerhaien im Wasser und oft auch die gleichen Individuen. Und irgendwann habe ich sie so viel und intensiv beobachtet, dass mir teilweise Tränen gekommen sind, weil ich das so magisch fand, diese Tiere zu sehen, dass sie dieses Leben in diesem Ozean führen und zu diesem Ort kommen. Aber so richtig, dass ich das Gefühl habe, dass ich dahin gehöre, das hatte ich nie. Wir sind so fremd und wenn ich dann sehe, wie so ein Tigerhai oder jedes Geschöpf im Ozean, das kann auch eine Garnele sein, die im Austernriff sitzt, jedes Tier ist irgendwie so angepasst für diese Existenz dort ständig zu sein und wir kriegen so einen kleinen Glimpse, also so einen kleinen Moment, wo wir da reingucken. Am Anfang ist es einfach nur wow, magisch, was ist das für eine Welt? Und ich glaube, es war eher so dieses, dass man die Welt versucht hat, mehr zu verstehen und durch viel Zeit darin diese Schönheit dieser Welt irgendwie zu schätzen bekommen habe und einfach dann emotional geworden bin, weil es so magisch war. Also, weil es so magisch war, diese Kreaturen zu sehen. Wenn man so ein 4 Meter Wesen sieht und du siehst, dass da Augen sind und du hast das Gefühl, die gucken dich an und realisieren, dass da eine Interaktion gerade zwischen zwei sehr, sehr unterschiedlichen Wesen passiert und die läuft friedlich ab. Ja, das ist irgendwie komplett absurd. Aber trotzdem noch etwas, wo man immer noch realisiert, auch dass man nicht Teil von diesem System wird oder von dieser Welt unter Wasser, sondern vielleicht einen kurzen Eindruck dessen bekommt. Und ich muss sagen, beim Freitauchen kann das nochmal was anderes sein. Also beim Scuba-Tauchen, also dem Tauchen mit einer Pressluftflasche, ist man sehr laut. Das ist erstmal sehr unnatürlich für unter Wasser. Es ist zwar super laut unter Wasser, also das Riff macht Geräusche, die Tiere machen Geräusche, aber nichts ist so laut wie das Geräusch eines Bootes oder das Geräusch einer Pressluftflasche, wenn man atmet. Und als Freediver ist man komplett leise. Also da macht man selber fast gar keine Geräusche und nimmt auch viel eher wahr, was um einen herum passiert und was für Geräusche die Tiere machen. Und man realisiert auch viel eher, wie limitiert man ist in diesem Element. Also dass man dazu in der Lage ist, kurz dort einzutauchen und kurz nach da unten zu gehen und kurz das zu sehen und diese Wesen zu sehen, die dort zu Hause sind, also die dort ihre gesamte Zeit verbringen. Und dann ist man da als Freitaucher für wenige Sekunden, wird aber angenommen. Ich habe vielmehr das Gefühl, dann angenommen zu werden von den Wesen. Die Tiere sind neugieriger, die Tiere kommen um einen herum und gucken einen an. Und man ist eher Teil dessen, habe ich dann das Gefühl, als wenn man irgendwie mit riesiger Maschinerie darunter taucht.
Hm. Ja. Welche Geräusche machen die Tiere? Wenn du einen Hai hast, der macht keine Geräusche, oder?
Tatsächlich nicht. Also man ist bis vor kurzem davon ausgegangen, dass sie keine Geräusche machen. Und dann kam dieses Jahr eine Studie raus, die gezeigt hat, dass es Haie gibt und auch Rochen gibt, die Geräusche machen. Aber das ist minimal. Also es ist mehr so das Scharen, so ein ganz leichtes Geräusch, was die erzeugen können.
Okay.
Aber bei Korallenriffen sind zum Beispiel die Papageienfische. Die schwimmen umher in einem Riff und nutzen ihren papageienartigen Schnabel dazu, um Algenaufwuchs auf den Kalkstein abzugrasen. Und das macht ein Geräusch und das ist so ein Krr, Krr, Krr. In einem gesunden Riff gibt es sehr, sehr viele Papageienfische. Und das heißt, man hört das eigentlich überall, sobald man die Augen schließt und einfach die Ohren öffnet, mehr oder weniger, hört man dieses Ratschen.
Das fast wie zu so einem Grundrauschen wird, finde ich, wenn ich das zumindest richtig zuordne. Es ist ja nicht so hier und da mal ein Ratsch, sondern es ist eher so ein
ja.
Das ist fast so, wie so ein konstanter Geräuschpegel ist.
Ja, ja, aber das finde ich ist vor allem wegen den Krebstieren, also wegen Garnelen und Hummern und so weiter. Also bei den Papageienfischen finde ich ist das nochmal diskreter. Also so eine Region, die dann wirklich direkt neben einem ist. Ah, okay. Aber wenn natürlich super viele da sind, dann kann das auch wie so ein
Background. Ja, nee, vielleicht habe ich es auch falsch eingeschätzt. Das heißt, so dieses Grundrauschen sind ganz viele Garnelen, die
auch. Ja, dieses Knistern auch.
Ja, ja, genau.
Ja, ja. Das sind nicht die Papageienfische, dieses. Das sind nicht die Papageienfische.
Das ist aber großartig, wie du die Geräusche nachmachen kannst.
Voll das unterschätzte Thema, die Geräuschwelt des Wassers. Weil tatsächlich die meisten Fische haben ein Larvenstadium, vor allem die ganzen Knochenfische. Und viele davon verbringen das im Plankton. Also sie schweben einfach in den Strömungen umher. Und wenn die groß genug sind, gegen die Strömung anschwimmen zu können, also aus diesem Plankton, aus dieser Planktonphase rauskommen, dann entscheiden die ihre Kinderstube, also da, wo sie dann ihre Zeit verbringen, daran, wie sich der Ort anhört.
Ach ja.
Und je gesunder der Ort ist, je mehr Biodiversität dort herrscht, desto lauter ist der auch.
Ja. Und die wollen natürlich dann zu den lautesten Orten hinschwimmen.
Genau, da, wo sich's am besten für sie quasi anhört.
Und können die das unterscheiden, ob es ein lautes Riff ist oder ein lauter Schiffsmotor zum Beispiel?
Ja. Ja, ja, absolut.
Ah ja, okay. Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank.
Könnte sein, dass die nur die Lautstärke hören und sagen, ich muss immer dahin, wo es am lautesten ist.
Nee, das nicht.
Okay.
Nee, das ist nicht so wie bei Schildkröten, die dem Licht nachgehen und dann den Straßenlaternen folgen, sondern
ja. Sehr spannend. Lass uns mal in das Abenteuer Ozean stürzen.
Abenteuer Ozean.
Was ist der Ozean?
Ja, gute Frage.
So einfach und vielleicht doch so schwer.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, unsere Weltmeere sind der Ozean, aber der Ozean ist natürlich etwas sehr Komplexes. Es ist ja irgendwie auch eine sehr philosophische Frage, was der Ozean ist. All das, was darin lebt und all die Funktionen, die der Ozean für unseren Planeten erfüllt, ist ja eine Zusammenkunft aus den unterschiedlichsten Sachen. Also einerseits kann man ihn einfach definieren als die großen Wassermassen unseres Planeten, die 70% der gesamten Fläche bedecken, die 99% des Lebensraums bieten, weil der Ozean ist tief und dreidimensional. Andererseits zählt zum Ozean natürlich das gesamte Leben, was darin ist. Und dazu zählen das Plankton, die photosynthetischen Pflanzen der Meere, also Einzeller, die Photosynthese betreiben, die 50-70% des Sauerstoffs unserer Atmosphäre herstellen. Also
zwei von drei Atemzügen kommen von den kleinen Jungs da drunten unten.
Genau, ja. Ja.
Und das waren ja wahrscheinlich auch mit die ersten Lebewesen überhaupt auf unserem Planeten, die doch überhaupt erst dafür gesorgt haben, dass im Laufe von Millionen Jahren CO2 aus der Atmosphäre gebunden und Sauerstoff produziert wurde, sodass dann auch ein Leben an Land möglich wurde, oder?
Ja, davon geht man aus, dass die ersten photosynthetischen Bakterien oder Protisten, also ganz einfache Einzeller, dafür gesorgt haben, dass sich Sauerstoff in der Atmosphäre bilden könnte. Also bis vor der kambrischen Explosion, also das war vor ungefähr 550 Millionen Jahren, davor war einfach nicht genug Sauerstoff auf unserem Planeten, dass Heterotrophe, also Tiere, die andere organische Materie konsumieren, also wie zum Beispiel wir Menschen, dass die Zellatmung machen konnten. Also wenn wir konsumieren, wenn wir leben, dann brauchen wir Sauerstoff und stoßen aus den Kohlenstoffdioxid. Und dazu muss genug Sauerstoff vorhanden sein und auch eine Produktion von Sauerstoff vorhanden sein durch die Photosynthese, der wiederum das ermöglicht, die Existenz dessen ermöglicht und in gewisser Weise da auch eine über Jahrmillionen hinweg eine Balance kreiert hat zwischen wie viel Sauerstoff produziert wird und wie viel Kohlenstoffdioxid produziert wird, damit ein Equilibrium, also eine Stabilität zwischen diesen beiden entsteht.
Gleichgewicht, ja.
Ein Gleichgewicht,
und ja. Du hast die kambrische Explosion erwähnt. Was ist das genau?
Das war eine Periode, das klingt immer so, als wäre das ein Event gewesen, wie ein Feuerwerk. Ja. Das war es aber nicht. Tatsächlich hat das 30 Millionen Jahre angedauert. Und das ist die Phase in unserer Erdgeschichte, in der sich die Hauptgruppen des Lebens entwickelt haben. Und zwar alles im Ozean. Es gab noch keine Bäume, es gab noch nichts an Land. Und im Ozean haben sich aber schon damals über 30 Millionen Jahre hinweg, was eine relativ kurze Zeitspanne ist, in geologischer Zeitskala, in der sich alles bis hin zu Wirbeltieren entwickelt hat. Also damals am Ende der kambrischen Explosion gab es primitive Fische, die eine Art der Wirbelsäule hatten. Und okay. Die im Endeffekt die Vorfahren aller Wirbeltiere sind. Also aus diesen Wirbeltieren, die sich damals entwickelt haben, entstanden am Ende Reptilien, Dinosaurier, Vögel, Lungenfische, Menschen, Säugetiere. All das entstand aus diesen ersten primitiven Fischen, Wirbeltieren damals. Und davor, das ist, glaube ich, das Interessante, gab es schon multizelluläre Lebewesen, also es war komplexer als ein Einzeller. Es gab schon Quallen, Schwämme sind die ersten multizellulären, also etwas komplexeren Lebewesen. Die
multizellulär
gab es schon.
Heißt einfach, es besteht aus mehreren Zellen und nicht nur
genau.
aus einer.
Ja, genau, ja. mehrere okay. Zellen. Gab es schon damals, aber nichts, was darüber hinausging. Also es gab sehr primitive Vorformen dessen sozusagen, ja.
Ist es eigentlich klar, dass das Leben im Meer entstanden ist? Also ich hätte jetzt gedacht, das ist so, aber ich war mir jetzt gar nicht so sicher, ob das so safe ist.
Der Stand, auf dem ich bin, ist, dass man davon ausgeht, aber dass diese Frage noch nicht zu 100% beantwortet ist.
Okay.
Ja, aber man weiß, dass das Leben an sich schon deutlich älter ist als vor der kambrischen Explosion. Also man geht da... Kann ich nochmal double checken, aber ich glaube, man geht da von 1,8 Milliarden Jahren ungefähr aus. Also, dass man die ersten Hinweise für Leben hat. Und das sind die sogenannten Stroboliten. Das sind so bakterienartige Strukturen, die damals gebildet wurden. Und ich glaube, die wurden schon auf über eine Milliarde von Jahren gedatet.
Ja, also ich habe es gerade mal hier gecheckt parallel. Leben auf der Erde gibt es seit etwa 3,5 bis 4 Milliarden Jahren.
Ja, ja.
Okay. Also da muss man dann sagen,
stimmt,
30 ja. Millionen Jahre, die kambrische Explosion gedauert hat, ist dann tatsächlich nicht so lange. Weil
ja, und das Spannende ist halt, dass bis zu dieser kambrischen Explosion ja relativ wenig passiert ist.
Mhm.
Die Diversität, also die Unterschiedlichkeit der Lebensformen deutlich geringer war. Also es gab einfach viel, viel weniger Arten. Das ist natürlich angestiegen über die Zeit hinweg.
Mhm. Jetzt hatte ich dich eben so ein bisschen unterbrochen. Du warst gerade dabei zu sagen, was der Ozean ist.
Oh.
Weißt du noch, wo du warst?
Nein. Ja, aber ich glaube, ja, wir waren bei dem Leben im Ozean. Und ja, über diese Zeitgeschichte hinweg sind wir heute an einem Punkt angekommen, wo der Ozean so komplex ineinander verwoben ist und ein stabiles System in Wechselwirkung auch mit dem Leben auf den Kontinenten etwas ist, was ja, irgendwie fragil ist, da es so komplexe Interaktionen gibt zwischen unterschiedlichsten Lebensformen, die Ökosysteme gebildet haben, die sich gegenseitig unterhalten und zu unglaublichen Kreaturen geführt haben, wie Blauwalen oder Orcas, riesigen Haien. Und all das zählt irgendwie zum Ozean dazu, ja.
Hm. Was ich immer crazy finde, ist, irgendwie hat man ja oft das Gefühl so, die Zeit der Dinosaurier war die Zeit der größten Lebewesen, aber der Blauwal ist ja das größte Lebewesen, was es jemals auf dem Planeten gegeben hat, richtig?
Ja, das stimmt, ja.
Also wir sind Zeitzeugen vom größten Lebewesen aller Zeiten.
Ja, nicht nur das, also unsere Zeit bis vor kurzem war auch die der größten Biodiversität, die je auf diesem Planeten existiert hat. Es gab noch nie so viele unterschiedliche Arten wie bis vor ungefähr 80 Jahren.
Wirklich?
Ja, es gab noch nie diese Biodiversität auf diesem Planeten.
Aber wir haben es jetzt so weit wieder versaut, dass wir nicht mehr die größte Biodiversität aller Zeit haben. Oder meinst du einfach bis vor 80 Jahren, weil seitdem geht es wieder zurück?
Der Grund, warum das zurückgeht, ist tatsächlich ein Massenaussterben. Massenaussterben sind nichts Neues in der Geschichte unseres Planeten. Also es gab 5 große Massenaussterben bisher. Das letzte war vor 65 Millionen Jahren. Das ist da, wo die Dinosaurier ausgestorben sind.
Vermutlich durch einen Asteroiden, richtig?
Genau, durch einen Asteroiden. Und das sind natürlich immer sogenannte Bottlenecks, also ein Event, wo sehr, sehr viele Arten aussterben und nur wenige überleben und danach eine Rekolonisierung des Planeten stattfindet. Auf einmal hat das ganz, ganz viele Nischen freigesetzt damals und den Säugetieren eröffnet, die Hauptrolle an Land zu spielen und die Hauptrolle der Raubtiere und der großen, komplexeren Tiere zu übernehmen. Das, was vorher die Dinosaurier waren.
Also die Reptilien eigentlich, ne?
Das, was vorher, ja, die Dinosaurier, die von den Reptilien abstammen waren, ja.
Weiß man, welche Säugetiere dazu in der Lage waren, diesen Asteroiden zu überleben? Weil, also wenn heute einer einschlagen würde, würde es ja um die meisten Säugetiere wahrscheinlich auch schlecht stehen.
Die Säugetiere, die es bis dahin gab, waren nicht besonders große, präsente Mammuts oder sowas. Das gab es damals alles überhaupt nicht, als die Dinosaurier gelebt haben, sondern waren eher kleinere, mäuseartige Fluchttiere, die in sich Unterschlüpfe gesucht haben, die es geschafft haben, sich vor den großen Raubtieren der Dinosaurier zu verstecken. Und von denen haben dann einige überlebt. Und aus denen wiederum haben sich dann über Jahrmillionen hinweg, also man kann sich das ja gar nicht vorstellen, wie lange das dauert, bis eine neue Art entsteht, bis neue ökologische Nischen besetzt werden können. Also das bedeutet, dass die Dinosaurier alle möglichen Existenzgrundlagen, also eine Nische ist immer dann, wenn es in einem Ökosystem eine Möglichkeit gibt zu überleben, auf die man sich spezialisiert hat. Also zum Beispiel der Otter hat die Möglichkeit für sich gefunden, dass er Seeigel fressen kann und hat sich darauf spezialisiert und kann die sehr gut auseinandernehmen und konsumieren, weil viele andere Tiere das vielleicht nicht so gut konnten. Und hat diese Nische besetzt und diese Nische ausgefüllt, so dass er davon existieren kann und seine Art existieren kann. Und nachdem die Dinosaurier weg waren, waren all diese Nischen auf einmal frei. Alle diese Möglichkeiten, eine Art zu haben, die eine Nische erfüllt, waren auf einmal frei. Und so konnte das alles sich wieder ausbreiten. Und das haben dann die Säugetiere erfüllt.
Und warum die Säugetiere? Was war der Vorteil? Weil ich meine, es gab ja bestimmt auch kleine Reptilien, die überlebt haben. Sehen wir ja bis heute. Amphibien. Hätte ja auch sein können, dass heute das nicht die Mammuts, sondern riesige Kröten, die Kontinente durchstreift hätten. Also weißt du, wie ich meine? Warum haben sich die Säugetiere durchgesetzt? Gibt es dafür eine Erklärung?
Bestimmt. Ich glaube, dass es dafür eine Erklärung gibt. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Erklärung ist. Ich kann aber eine Vermutung jetzt gerade aufstellen.
Ich bin gespannt.
Auf der einen Seite ist alles in der Evolution ja auch irgendwo ein Zufallsevent, was eine bestimmte Situation begünstigt hat und mehr oder weniger die Säugetiere oder die Art, aus der dann wiederum viele andere entstanden sind, ein Generalist, also eine Art, die verschiedene Nischen einfach belegen konnte und sehr anpassungsfähig war, die dann wiederum sich weit verbreiten konnte und dann dadurch, dass sie sich auf unterschiedliche Lebensweisen spezialisiert hat, dann irgendwann auch zu einer neuen Art geworden ist in diesen unterschiedlichen Lebensweisen. Heutzutage ein schönes Beispiel dafür sind Orcas. Und zwar gibt es ja Untergruppen von Orcas. Es gibt mittlerweile Orcas, die unterschiedlich groß werden. Orcas, die eine unterschiedliche Färbung haben und die sich eigentlich nicht mehr aktiv vermixen. Dass es eigentlich so weit ist, dass das nicht nur Untergruppen sind, sondern vermutlich auch neue Arten sind. Also unterschiedliche Orca-Arten mehr oder weniger. Weil sie einfach, die einen Orcas, sich auf Fisch spezialisiert haben. Die fressen küstennah in Kanada zum Beispiel und andere sich auf Säugetiere spezialisiert haben, andere Beute fressen und sie tatsächlich aufgehört haben, sich untereinander zu vermischen.
Hm, verstehe. Und ich habe nebenbei hier den Faktencheck gemacht. Zumindest laut meiner ersten Oberflächenrecherche hast du da sehr gut gelegen mit deinem Tipp, weil man sagt auch, die Säugetiere haben sich deshalb durchgesetzt, weil sie diese Fähigkeit hatten, sich relativ schnell an verändernde Umweltbedingungen anzupassen, schneller als bei anderen Arten.
Ja.
Ja. Okay. Ja, super spannend.
Ja, aber ich glaube, um den Kreis zu schließen, jetzt gab es diese 5 Massenaussterben in unserer Zeitgeschichte oder unseres Planeten. Und jetzt gerade ist es soweit, dass wir in dem 6. Massenaussterben leben. Und das ist eines, was nicht durch einen Asteroiden ausgelöst wurde, was durch etwas Natürliches ausgelöst wurde oder durch einen Zufall, sondern durch uns Menschen. Also dieses 6. Massenaussterben ist zu 100% menschengemacht, das ist klar.
Okay, und das mache ich kurz on hold. Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, wenn wir dann am Abgrund der Meere sind. Bis dahin vielleicht erstmal noch so der Blick von außen. Wie stabil oder fragil ist denn der Ozean? Denn man kann es ja in zwei Richtungen denken. Einerseits, der Ozean ist ultrakomplex. Da könnte man ja sagen, uiuiuiui, das ist ja so ein fragiles Gleichgewicht. Also das ist ja so komplex. Das kann ja total schnell schief gehen. Oder man könnte auch sagen, nee, das ist ja super stabil. Denn es gibt so viele Arten, dass wenn ein, zwei wegfallen, das schnell wieder aufgefangen werden kann von anderen Arten, die dann sagen, ja gut, dann bedienen wir die Nische halt noch mit. Und man dadurch, sage ich mal, einen größeren Puffer hat. Weißt du, wie ich meine? Also irgendwie fände ich beides plausible Erklärungsansätze und frage mich, was trifft denn nun zu? Sind die Meere gerade durch diese Artenvielfalt besonders resilient oder sind sie dadurch besonders fragil?
Um es einfach zu beantworten, besonders resilient. Okay. Weil du gerade in der Diversitätsforschung, was Artenvielfalt angeht, was Redundanz angeht, also wenn unterschiedliche Arten eine Rolle erfüllen können, du das System sehr widerstandsfähig gestaltest. Und dadurch, dass es diese Komplexität gibt und diese komplexen Verbindungen und Systeme, hat man ein System geschaffen, was sich durch die Vielfalt relativ schnell mit Schocks umgehen kann und auch ziemlich gut damit umgehen kann. Und deswegen haben wir auch einen der stabilsten Ozeane gehabt, den wir je hatten. Also wir leben in einer Zeit, das Holozän, in dem das Klima so stabil ist wie noch nie, in dem der Ozean stabile Temperaturen hat, in dem es stabile Strömungen gibt, die für Stabilität der Nährstoffversorgung sorgen.
Ja, so.
Und sagen wir so, die sind von den Bedingungen abhängig, in denen sie sich entwickelt haben. Und darauf ausgelegt, wieder um diese geologische Zeit zu verwirklichen, die Zeitskalen, unter denen sie sich entwickelt haben, sind Jahrmillionen und Tausende von Generationen, die nur langsame Veränderungen erfahren haben und diese Komplexität hat sich über die Zeit hinweg aufgebaut und hat stabile Systeme, Gleichgewichte geschaffen, die unter den stabileren Bedingungen entstanden sind. Und was von der Stabilität ja allein schon zeugt, ist, dass die Biodiversität seit dem Aussterben der Dinosaurier nur angestiegen ist. Also es hat immer mehr ermöglicht, noch mehr Arten zu beheimaten und noch mehr unterschiedliche und noch mehr Komplexität, weil es einfach dazu geführt hat, dass diese Vielfalt resilienter war, als nicht so viel Vielfalt zu haben.
Werbung.
Weihnachten steht vor der Tür. Und damit, wie jedes Jahr, die Frage, was soll ich verschenken? Sucht ihr Geschenke für jemanden, der oder die das Meer liebt? Dann habe ich eine Idee für euch. Wie wäre es mit dem Buch Ein Leben für den Ozean? Viele von euch werden es schon kennen. Es ist ein Buch, das wir nicht nur für Menschen geschrieben haben, die die absoluten Leseratten sind, sondern wir haben es extra so gestaltet, dass es ganz viele Menschen mitnimmt. Es erzählt 10 Geschichten über die Helden der Meere. Und das sind dann nicht nur Textwüsten, sondern ganz viele Bilder von preisgekrönten Fotografen und Fotografinnen. Illustrationen lockern das Ganze auf und laden direkt nach dem Auspacken des Geschenks schon mal zum Schmökern ein. Und ich bin sicher, danach werden viele Lust haben, in einer ruhigen Minute nochmal tiefer abzutauchen. Dieses Buch findet ihr auf der Website www.einlebenfürdenozean.de, immer mit einem Minus dazwischen und das Für wird natürlich mit UE geschrieben, oder ihr googelt einfach nach Ein Leben für den Ozean oder nach Helden der Meere. In beiden Fällen kommt das Buch relativ weit oben in den Vorschlägen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest mit Geschenken, die einen Hauch von Salzwasser unter den Weihnachtsbaum wehen. Und wenn man jetzt sich das anschaut, man hat diese Vielfalt und diese krasse Verwobenheit, dass alles irgendwie miteinander zusammensteht. Und du hattest gestern zu mir gesagt, ja, das ist so krass miteinander verwoben, so ganz, so manche Verbindungen hat man früher einfach nie mit gerechnet und checkt jetzt auf einmal, ach krass, den Zusammenhang gibt's ja auch noch. Gibt's da so Beispiele, die dir jetzt gerade so einfallen, wo du sagen würdest, so, jo, also als ich irgendwie das nochmal gecheckt habe, hat es mich total überrascht.
Da gibt es ganz viele Beispiele. Und ich glaube, das, was wir sehen, ist etwas, was wir selber oder wir Menschen oder die Wissenschaft noch nicht so richtig verstehen kann. Also wir sind gerade selber erst in den Anfängen zu verstehen, wie komplex das alles ist und wie die Zusammenhänge funktionieren. Und am Anfang zum Beispiel hat man in Futterketten gedacht. Also dass man in einem...
Food Chain.
Genau, eine Food Chain.
Nahrungskette.
Nahrungskette, genau. Dass man gedacht hat, oben ist irgendwie der Hai, dann kommt ein Zackenbarsch, ein größeres Tier, dann kommt irgendwie der Papageienfisch und dann kommen die Algen und so weiter. Mittlerweile weiß man, dass es ein Nahrungsnetz ist, also ein riesiges Netz mit unterschiedlichsten Verbindungen, unterschiedlicher Prägungen und Stärken, die miteinander verwoben sind. Um mal ein paar Beispiele zu nennen, wir wissen, dass es sogenannte Schlüsselarten gibt, also eine Art, die eine Schlüsselrolle in diesem Netz spielt. Und wenn du diese Schlüsselarten aus dem System rausnimmst, kann es sein, dass das System kollabiert oder sich nachhaltig verändert. Ein Beispiel dazu sind die Otter in Kelpwäldern. Ich hatte eben schon mal über Otter und Seeigel gesprochen. Und die Otter sind eine Schlüsselart. Und das liegt daran, dass die Otter genau diese Seeigel konsumieren und die Seeigel normalerweise vegetarisch sind und hauptsächlich Kelp fressen. Also riesige Kelpwälder gibt es dort vor der kalifornischen Küste bis hoch nach Alaska. Und nur weil die Seeotter da sind und die Seeigel in Check halten und einige andere Fischarten auch, aber die Seeotter sind da wirklich der Schlüssel, kommt es nicht dazu, dass die Seeigel anfangen, die Kelpwälder wegzufressen und sich einfach unendlich vermehren. Und dann hat man da leider genau das erfahren, das ist ein sehr bekanntes Beispiel, dass die Otter stark bejagt wurden aufgrund derer Pelze und deren Population um 99% eingebrochen ist. Und dann kam es tatsächlich dazu, dass gesamte Kelpwälder, also gesamte Strukturen, also das kann man sich vorstellen wie ein Regenwald unter Wasser, einfach weggefressen wurden von Seeigeln, nur weil eine Art gefehlt hat. Die Menschen damals, die das gemacht haben, die haben sich nicht bewusst dazu entschieden, lass uns mal den Kelpwald zerstören, sondern die haben sich natürlich nur für den Pelz entschieden und für das Geld und einen Lebensunterhalt. Und das Resultat war eines, was am Ende wahrscheinlich sogar ihnen mehr geschadet hat, weil ein Kelpwald, der kann riesige Fischmengen unterhalten, der bietet Schutz für alle möglichen Arten und haust eine riesige Biodiversität, die natürlich uns Menschen auch damals einen Vorteil gebracht hat an Fischereigründen und anderem. Und so kann die Extraktion oder die Überfischung oder die Ausrottung einer Art dazu führen, dass man ein gesamtes Ökosystem destabilisiert. Und ja, das ist ein Beispiel von vielen. Ich glaube, ich kann auch noch einige aus der Haiwelt nennen, weil auch Haie oft eine Schlüsselrolle spielen können. Ein Beispiel dafür ist der Tigerhai, und zwar vor der Küste Australiens, und zwar Westaustraliens, der dort saisonal vorkommt und Seegraswiesen er grast sie nicht selber ab, aber abschwimmt, um nach Tieren zu gucken, die auf dem Seegras leben, denn er frisst dort sehr gerne Schildkröten und tatsächlich auch Dugongs. Mhm. Und diese Dugongs und Schildkröten, die sind im Seegras unterwegs und die fressen das Seegras. Die sind aber nicht blöd, sondern die gehen, wenn sie alleine sind und der Tigerhai nicht da ist oder die Tigerhaie nicht auf der Suche nach denen sind, gehen sie dahin, wo das Seegras am besten ist, wo das am dichtesten wächst, wo es am flachsten ist, wo das den besten Zugang zur Sonne hat und fressen das leer, da wo es am schönsten ist. Sie kommen alle zusammen zum Buffet, fressen es weg und gehen dann zum nächstbesten Ort. Das Problem ist, wenn der Tigerhai da ist, ist das natürlich total gefährlich, weil ein Tigerhai ist nicht blöd, die können ziemlich schnell lernen und die lernen, dass da, wo es flach und wo das Seegras schön ist, sich die ganzen seegrasfressenden Tiere ansammeln und für die dort ebenfalls ein Buffet auf einmal ist. Und daher tendieren die Schildkröten dazu, diese Flächen sogar zu meiden Und sie tendieren dazu, sich nicht zu stark anzusammeln an den gleichen Orten, weil sonst die Tigerhaie das verstehen. Und so fressen sie hier ein bisschen, da ein bisschen Seegras. Genau so viel Seegras, dass das Seegras sich ohne Probleme erhalten kann und es nicht komplett weggefressen wird. So sind sie quasi die Tigerhaie, die Wächter des Seegrases, ohne dass sie selber davon wissen. Naja, und das ist die Komplexität. Also die einzelnen Spieler des Systems sind sich nicht bewusst, dass sie ein Teil eines größeren Ganzen sind. In der Ökologie spricht man davon der Emergenz. Also wenn die Summe der Einzelteile mehr ist, als wenn man sich nur die Einzelteile angucken würde. Hm. Also wenn du dir den Tigerhai anguckst, die Schildkröten, die Dugongs und die Seegraswiese und jedes Teil einzeln dir anguckst, würdest du nicht einfach so sagen, daraus ergibt sich ein stabiles System, dadurch, dass das stabile System über diese langen evolutionären Effekte sich selbst in ein Gleichgewicht gebracht hat und ein größeres Ganzes am Ende ergeben hat.
Emergenz.
Emergenz, ja.
Ah, wieder was gelernt. Und was mich interessieren würde, ich halte ja viele Vorträge, wo es um diese Plastikverschmutzung geht. Mhm. Und in letzter Zeit werde ich sehr häufig dazu gefragt, dass es ja Bakterien gibt, entwickelt worden sind in Laboren, die Plastik verdauen können und Plastik zersetzen. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast.
Ja.
Und dann werde ich immer oder sehr häufig gefragt, was ich davon halte, ob das nicht das Problem lösen kann. Und ich habe so das Bauchgefühl von, wie krass muss man dieses Bakterium denn verteilen, damit es dieses Problem lösen kann? Es müsste ja überall sein. Und was für einen Einfluss hat das dann eigentlich auf das Ökosystem, auf dieses Netz, was da ist? Was sind deine Gedanken, wenn du über sowas nachdenkst?
Ja, ich glaube, dass wir ja oft den Gedanken hatten, oder die Menschheit oft die Idee hatte, dass wir jetzt die Lösung dafür haben. Also früher hat man gedacht, dass wir haben jetzt eine invasive Art eingebracht. Wir lösen jetzt das Problem, indem wir eine andere Art einbringen, die diese invasive Art wiederum und hat einen riesen Einfluss. Das ist jetzt ein sehr vereinfachtes Beispiel, aber ich glaube, dass man da mit einem sehr konservativen Ansatz rangehen müsste. Also bevor man nicht genau weiß, was passiert und was die Folgen dessen sein könnten, sollte man es auch nicht tun.
Und das frage ich mich jetzt nämlich gerade nach dem Gespräch. Kann man denn jemals verstanden haben, was in den Meeren passiert? Bei all dieser Komplexität, bei all diesen Verbindungen? Oder sind wir nicht eigentlich immer nur am Tappen im Dunkeln?
Ja, ich glaube schon. Und deswegen glaube ich, ist es vielleicht sinnvoller, wenn wir einfach aufhören, das, was super schädlich ist, das, was die Integrität dieser Lebensräume beschädigt, durch das, was wir tun, dass wir damit erstmal aufhören, dass wir erstmal selber es schaffen, wieder im Einklang damit zu leben und nachhaltig zu leben und ökologisch sinnvoll zu leben. Ja.
Okay, jetzt haben wir uns schon sehr nah dran begeben. Lass uns doch mal voll reingehen, den Abgrund der Meere.
Am Abgrund der Meere.
Und zwar möchte ich jetzt nochmal mit dir genau auf diese Zeit eingehen, in der wir gerade leben. Wenn man sich diese milliardenlange Geschichte unseres blauen Planeten anschaut, haben wir ja vorhin schon so ein bisschen aufgemacht, diesen Horizont, auf den man da quasi zurückblicken kann, erdgeschichtlich, dann leben wir jetzt ja gerade in der verrücktesten Zeit, die es jemals gegeben hat, weil sich noch nie so viel in so kurzer Zeit verändert hat, es noch nie so eine Biodiversität gab. Und du hast im Vorgespräch zu mir gesagt, es gibt 9 planetare Grenzen, die wir einhalten müssen. Ich vermute mal, um als Spezies Mensch zu überleben, richtig?
Ja.
Weißt du, welche das sind?
Ja, damals hat ein großes Forschungsteam um Johan Rockström herum 2009 schon das erste Mal veröffentlicht. Und da gibt's 9 Stück und eine habe ich schon genannt. Das ist der Klimawandel. Dann haben wir die Artenvielfalt, die Biodiversität und dazu zählt einmal die genetische Vielfalt. Also das wird daran bemessen, wie viele unterschiedliche Arten es tatsächlich gibt. Und dann gibt es noch die funktionale Integrität der Ökosysteme. Also das, genau das, was ich eben gesagt habe, dass ein Ökosystem mit Schlüsselarten, ein funktionierendes Ökosystem etwas wert ist. Das ist eine weitere planetare Grenze.
Also Grenze wäre in dem Sinne, wenn wir zu viele Ökosysteme verlieren, weil diese Schlüsselarten wegfallen und es in Wirklichkeit zusammenbricht, dann werden wir letztendlich zum Beispiel die Fischgründe verlieren und dadurch dann die Nahrungsquelle Fisch nicht mehr nutzen können. Der Sauerstoff wird nicht mehr produziert. Also das wären alles Sachen, die unsere Zivilisation zum Kollaps bringen könnten.
Genau, wo wir einfach nicht nachhaltig sind und unsere eigenen Ressourcen oder die Ressourcen unseres Planeten so aufnutzen, dass sie unsere Zivilisation nicht langfristig erhalten können. Also das ist die Biodiversität. Und das wird auch zum Beispiel daran bemessen, wie groß das Artensterben ist. Also wie viele Arten sterben. Artensterben findet tatsächlich immer statt. Es gibt so ein Background Extinction Rate, nennt sich das. Also die Hintergrundaussterberate. Und wenn die stark ansteigt, dann weiß man, dass wir gerade zurückgehen und dass die Biodiversität sinkt auf unserem Planeten. Aber es gibt noch weitere Grenzen. Eine davon sind die Stickstoff- und Phosphorkreisläufe unseres Planeten. Also Stickstoff und Phosphor sind super wichtige Stoffe für das Leben.
Wir kennen die vor allem, also ich kenne das vor allem aus Dünger.
Genau, ja. Und ich glaube, ich kann das ganz gut an einem Stickstoffbeispiel aufführen. Stickstoff kennen wir alle. Stickstoff macht 79% der Luft aus. Also N2-Stickstoff ist der Hauptbestandteil unserer Luft. Mhm. Aber in dem Falle ist Stickstoff in einer für uns oder für das Leben nicht verfügbaren Form. Also es ist inorganisch. Wir können das nicht einfach jetzt aufnehmen. Und Stickstoff ist aber super wichtig für Lebewesen. In fast allen wichtigen Proteinen ist Stickstoff vorhanden. Und das bioverfügbare Stickstoff ist relativ limitiert. Also davon gibt es nicht super viel. Und die einzigen Tiere, die dazu in der Lage sind, sind kleine Bakterien, die Stickstoff fixieren können aus der Atmosphäre und daraus Nitrat machen können, was dann wiederum verwendet werden kann von photosynthetischen Tieren und daraus Biomasse kreiert wird. Und das ist ein stabiler Kreislauf gewesen. Also bioverfügbares Stickstoff waren ungefähr 100 Millionen Tonnen im Kreislauf und davon werden eine bestimmte Menge freigesetzt und die gleiche Menge wird wieder fixiert von diesen Bakterien. Und es gibt auch noch ein paar andere Quellen, wie das fixiert werden kann, aber das war ein stabiler Kreislauf. Das hat sich aber geändert, weil tatsächlich ein paar Deutsche das Haber-Bosch-Verfahren erfunden haben, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und zwar ursprünglich auch, um Sprengstoff herzustellen. Aber eine schöne Nebenwirkung war, dass man Dünger damit machen konnte. Also unsere Pflanzen brauchen bioverfügbaren Stickstoff, um zu wachsen. Und wenn man will, dass sehr viel Pflanzen einfach sehr schnell wachsen, kannst du einfach dieses bioverfügbare Stickstoff damit düngen und die Pflanzen wachsen schneller. Und plötzlich hatte man dieses chemische Verfahren, wie man den Stickstoff künstlich aus der Atmosphäre rausziehen kann. Mhm. Und der wird dann künstlich eingeführt, wo es eigentlich nicht hingehört. Und das hat dazu geführt, dass wir heute einmal diese 100 Millionen Tonnen haben, die normalerweise im Umlauf wären. Wir Menschen aber das mindestens verdoppelt haben. Also der Haber-Bosch-Prozess bringt jedes Jahr nochmal das Doppelte künstlich in den
jedes
Kreislauf
Jahr.
Hinein. Ja.
Jedes Jahr nochmal 100 Millionen Tonnen.
Ja. Ja.
Wow, das heißt mittlerweile ist es schon ein Zigfaches. Des,
also da müssen ja, das wird wiederum natürlich wieder verkreislauft. Aber das, was im Umlauf ist, ist deswegen doppelt so hoch.
Ah, das heißt, dieses Bioverfügbare wird dann am Ende wieder verbraucht und ist dann am Ende wieder in der Atmosphäre als nicht bioverfügbares Stickstoff?
Aber wir fixieren es wieder künstlich.
Ja, verstehe.
Durch den Haber-Bosch-Prozess. Mhm. Und das Problem ist, jetzt hört sich das ja erstmal vielleicht cool an.
Ja, ich sehe das Problem jetzt auch noch nicht. Ja.
Genau, das Problem ist, dass ich ja von dieser Komplexität unserer Systeme gesprochen habe, unserer Ökosysteme, unserer Lebensgrundlagen und so weiter. Und die haben sich evolutionär darauf angepasst, dass es eine bestimmte Anzahl an bioverfügbarem Stickstoff gibt. Also zum Beispiel gibt es Pflanzen, die darauf angepasst sind, dass sie unter Stickstoffmangel funktionieren. Zum Beispiel eine Venusfliegenfalle, die kleine Fliegen fängt. Mhm. Die fängt sie, weil sie unter Stickstoffmangel leidet und über die kleinen Lebewesen ihren Stickstoffbedarf deckt. Und es gibt ganz, ganz viele Arten, die darauf angepasst sind, in stickstoffarmen Regionen zu leben und zu überleben. Und die werden natürlich verdrängt. Sobald du düngst, gibt es dann die Arten, die genau auf dieses stickstoffreiche Leben ausgelegt sind, die übernehmen dann. Die Diversität schrumpft damit, die Artenvielfalt schrumpft damit, damit auch die funktionale Stabilität.
Die Resilienz, was wir ja
die Resilienz, schon die Widerstandsfähigkeit sinkt. Und das ist nur ein Einfluss, den sie hat. Ein anderer ist zum Beispiel, dass das Stickstoff am Ende der Dünger auch in unsere Meere gelangt. Und über Flüsse, über Regen, all das bringt den Stickstoff und diesen Dünger in küstennahe Gebiete und fördert das Algenwachstum, was wiederum dazu führt, dass der Sauerstoff von den Tieren verbraucht wird, die die Algen fressen.
Genau, also man kann sich so vorstellen, dass jetzt so viel Dünger auf den Feldern, so viel Stickstoff und Nitrat, ja, dass es gar nicht mehr alles von den Pflanzen genommen werden kann. Die sind total überdüngt letztendlich. Und deswegen wird dann auch relativ viel dann mit Erosion, mit Wasser, das draufregnet und so in die Flüsse gespült, geht dann in die Meere. Und überall, wo es ist, düngt es halt weiter und dann genau, düngt es die Meere. Und dann gibt es diese Algenblüten, wo man sich bei NASA, muss man mal googeln, NASA Satellitenaufnahmen Algenblüte, da siehst du die Ostsee in türkisgrün, sieht aus wie der Gartenteich, wenn er gekippt ist, völlig crazy. Und diese Algen leben aber nicht Ewigkeiten, sondern sie sterben auch. Und dann kommen die Bakterien und fressen die Biomasse auf und dabei verbrauchen sie Sauerstoff, richtig?
Ja.
Und dann ist es so, dass auf einmal die Meere so wenig Sauerstoff nur noch haben, dass sie sogenannte marine Todeszonen werden, also sauerstoffarme Gebiete, in denen viele Lebewesen gar nicht mehr überleben können, weil die eigentlich viel mehr Sauerstoff im Wasser bräuchten.
Genau, ja.
Ja.
Das heißt, da kommt es tatsächlich zu diesen Todeszonen, wo die komplett lebensfeindlich sind und das alles aufgrund von zerbrochenen Nährstoffkreisläufen oder stark veränderten.
Ja,
das ist eine der planetaren Grenzen, die wir mit am schlimmsten übertroffen haben. Also da sind wir weit über die Grenze hinausgeschossen.
Crazy. Und das war mir zum Beispiel überhaupt gar nicht bewusst. Stickstoffkreisläufe.
Ja.
Ja. Und Nitrat. Okay, was gibt es noch für Grenzen?
Die Landnutzungsänderung. Also wie du einfach Landflächen hast und die verändert werden durch Landwirtschaft, durch den Abbau von Rohstoffen. All das, also
ein Beispiel, was mir da jetzt einfallen würde, wären alleine die Wälder in Deutschland, die ja zu 99% überhaupt gar keine richtigen Wälder mehr
genau,
sind,
ja,
sondern in Wirklichkeit sind es eigentlich Plantagen, die bewirtschaftet werden, wo genau entschieden wird, welche Bäume da sind, wo, auch wenn es nach Wald aussieht, in Wirklichkeit sich schon viel verändert hat, es nur noch wenige Baumarten gibt, immer wieder dann große Harvester durchfahren, den Boden komprimieren und letztendlich da ein großer Unterschied besteht zwischen einer Waldfläche, wie sie vor 200-300 Jahren existiert hat, wenn sie tausende Jahre lang nicht genutzt worden ist, und dem, was jetzt dort steht, auch wenn man das Gefühl hat, es ist doch noch ein Wald, aber es ist eben nicht mehr eine unberührte, ungenutzte Fläche.
Fall. Ja, in Deutschland kann man fast gar nicht mehr von Urwäldern reden. Also es gibt de facto vielleicht 0,6% der Fläche oder weniger, was wirklich Urwald ist, wenn man das noch so nennen kann. Also da ist wirklich die Fläche verschwindend gering. Unter Landnutzungsänderung zählt auch die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes. Und anstattdessen pflanzt man dort Monokulturen für Soja, für Palmöl, für alles Mögliche an, ja.
Ja, Faktencheck, da habe ich mir heute angewöhnt, mache ich sonst nie, aber ich habe gerade mal reingeguckt und laut NABU sind 5% der gesamten Waldfläche Naturwald.
Das
oder,
ist kein Urwald.
Genau, oder ursprünglicher Wald. Naturwald ist noch was anderes, ne? Ja.
Ja, das ist schon sehr stark und weltweit sind ungefähr 60% der Bedeckung noch natürlich, also
der kompletten 40%
der kompletten Landfläche haben wir schon verändert und entspricht nicht mehr der natürlichen Funktion in einem stabilen Ökosystem, ja. Also da haben wir auch die Grenze bereits überschritten.
Ah ja, okay. Ja.
Ein weiteres, neuartige Substanzen, auf Englisch Novel Entities, das sind Substanzen, die wir Menschen in unseren Planeten einführen, die es vorher nicht gegeben hat. Also wir erfinden chemische Prozesse und kreieren Substanzen, die nicht biologisch abbaubar sind, die neurologische Folgen haben können, die wir noch gar nicht so richtig verstehen, das klassische Beispiel Plastik, Mikroplastik. Das ist etwas, was wir in den Kreislauf unseres Planeten gebracht haben. Ja. Es gibt mittlerweile, wenn du dir die Masse anguckst, doppelt so viel Plastik wie Tiere auf unserem Planeten. Ja. Auch eine Grenze, die wir überschritten haben bei den planetaren Grenzen. Und eine, wo wir auch noch Schwierigkeiten haben, das so richtig zu verstehen, was das für Einflüsse haben wird. Ne? Weil das alles ist noch nicht, hat keine lange Geschichte, dass wir so viel von diesen Stoffen kreieren können. Das macht mir manchmal ein bisschen Angst.
Ja, ist schon irgendwie crazy, wenn man sich jetzt auf, einfach auch mal auf uns Menschen schaut. Nur der Homo sapiens ist in der Lage, neue Substanzen hinzuzufügen oder diese ganzen planetaren Grenzen überhaupt zu überschreiten.
Ja, das ist schon abgefahren. Aber ich habe auch eine gute Grenze, eine, die wir gemeistert haben. Tatsächlich gibt es eine, wo wir es geschafft haben, sie zu überkommen. Und zwar ist das das stratosphärische Ozon. Also wir hatten ja mal das Ozonloch in den 70ern, 80er Jahren. Und es war relativ schnell klar, was die Quelle ist. Und das war ein Stoff, die sogenannten Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die Ozon, die FCKWs, die Ozon abgebaut haben in unserer Stratosphäre. Und damals kam es zu einem internationalen Abkommen, das zu lassen. Und das hat funktioniert. Also da sind wir im Safe Space. Also da haben wir die Grenze nicht überschritten und haben stabiles Ozon in unserer Stratosphäre. Ja.
Cool. Sehr gut. Gibt auch eine gute Nachricht. Aber wie blickst du auf den Menschen? Es ist ja irgendwie auch total genial, was wir alles gestalten können und machen können. Leider können wir mit dieser Gabe scheinbar nicht so gut umgehen, dass es reibungslos funktioniert und wir irgendwie die ganze Zeit gefährdet sind, uns plötzlich selbst auszulöschen. Ganz viele andere Lebewesen haben wir schon ausgelöscht. Wir sind hier im 6. Massensterben. Also vielleicht müssen wir das gerade nochmal zu Ende erzählen. Wir kamen ja auf diese planetaren Grenzen durch das Massensterben. Wie tief stecken wir da drin?
Ja, wir stecken da. Also ich glaube, das, was am unberuhigsten ist, ist, dass wir in dem Massenaussterben drinnen stecken und sich das verschlimmert über die Zeit hinweg. Und wir haben all das Wissen, was wir aktuell haben, und trotzdem wird es nicht besser. Also weiterhin verschlechtern wir unsere Situation.
Also es sterben immer schneller, immer mehr Arten aus.
Genau, ja. Im Grunde sind wir dadurch, durch diese Macht, die wir haben und durch die Art und Weise, wie wir planetare Grenzen überschreiten können. Das ist ja unvorstellbar, dass wir das Klima so schnell verändern, wie es sich noch nie in der Geschichte des gesamten Planeten verändert hat. Also innerhalb kürzester Zeit. All das ist etwas, was uns aus den natürlichen Ökosystemen und der natürlichen evolutionären Geschichte über die Jahrmillionen hinweg besonders macht oder einmalig macht. Wir sind ein Phänomen oder eine Art ja irgendwie auch. Wir sind aus diesem System heraus entstanden, aber wir sind die erste Art, die Fähigkeiten hat, das gesamte System zu zerstören. Wir haben eine Macht, die kein anderes Tier hat. Also ein weißer Hai, der kann alles fressen. Fast alle Tiere im Ozean, außer vielleicht jetzt ein Orca. Ein weißer Hai kann Seeelefanten töten. Ein weißer Hai kann mit 50 km/h und 2 Tonnen Gewicht sich fortbewegen und alles töten, was ihm im Weg ist. Aber ein weißer Hai kann nicht eine Seelöwenpopulation komplett ausrotten. Ein weißer Hai kann nicht das Ökosystem so destabilisieren, dass auf einmal seine eigene Futterquelle nicht mehr da ist. Und daher haben wir eine einmalige Position, ne? Also ich glaube, dass mit dieser Macht, die wir haben, auch eine große Verantwortung kommt. Und der sind wir nicht gerecht. Wir handeln nicht unserer Verantwortung gerecht, dass wir zu Schützern oder zu den Wächtern unseres Planeten werden und da aufpassen, dass wir in diesen Grenzen bleiben und diese Macht kontrollieren und für nachhaltige Entwicklung, nachhaltige Ökosysteme einstehen, sondern wir handeln nicht dieser Macht entsprechend, sondern machen uns da selber gerade die Grundlagen des Planetens, die Grundlagen für unser eigenes Überleben kaputt.
Ja. Jetzt hast du gerade bei den planetaren Grenzen schon mal so ein bisschen einen positiven Ausblick gestellt, dass wir es beim Ozonloch zum Beispiel ja geschafft haben, eine dieser Grenzen, die ja auch schon überschritten war, wieder zurückzukurbeln. Gibt es Kipppunkte, bei denen du sagen würdest, ja, beim Ozon hat das geklappt, bei dem und dem Thema wird es aber nicht klappen. Und wenn wir einen Punkt überschritten haben, dann ist das irreversibel. Das wird nicht zurückzudrehen sein, egal was wir danach machen.
Ja, da gibt es leider schon ein paar Punkte. Einer, der vielleicht nicht so bekannt ist, ist das Aussterben von Arten. Mhm. Du kannst eine Art, die ausgestorben ist, jetzt nicht mal ebenso zurückholen. Also das ist für immer. Und wenn du dir anguckst, was es für Tiere früher gab, die wir ausgerottet haben, die sind alle weg. Das ist jetzt nicht etwas, wo wir uns von erholen können oder wo wir unsere Ökosysteme wieder stabilisieren können. Die Erderwärmung haben wir ebenfalls auf einen Pfad gebracht, wo wir sie limitieren können. Aber der Fakt, dass die Erderwärmung stattgefunden hat oder stattfindet aktuell und dass das auch noch einige Jahre so weitergehen wird, ist etwas, was auch irreversibel ist. Und zum Beispiel als direkter Einfluss dessen ist, dass wir Korallenmassenaussterben haben werden. Das ist unmöglich zu verhindern, dass mehr als 90% aller Korallen sterben werden. Das ist Realität. Ich glaube, dass wir an dem Punkt, wo wir gerade sind, Schadensbegrenzung machen. Ich glaube aber nicht, dass die Natur oder die Umwelt das ist, was wir zu bedauern haben, sondern das ist ja etwas eigentlich Egoistisches, wo wir eigentlich unsere eigene Lebensgrundlage bedauern, wo wir unser eigenes Fortbestehen riskieren, wo wir auf dem Ast sitzen und uns selbst da gerade den Ast abschneiden. Hm. Ich bin relativ positiv gestimmt, dass die Natur zurückkommen kann, dass die Natur sich anpassen kann und dass die Natur resilient ist und neue Stadien, neue Systeme entwickelt, neue Lebensräume entwickelt, die über Jahrmillionen hinweg wieder zu wunderschönem Leben führen werden, zu einer Diversität und dass die Artenvielfalt nachdem man dieses Massenaussterben gestoppt hat, auch wieder weitergehen wird. Also sobald wir Menschen fertig damit sind mit dem, was wir gerade machen, oder es aufhört, warum auch immer, was auch immer das dazu kommen lässt, wird die Natur zurückkommen und die Lebensräume werden zurückkommen. Ja, das ist das Schöne.
Die Hoffnung ist ja, dass es nicht dadurch aufhört, dass es den großen Knall gibt und die Menschheit mit verschwindet, sondern dass wir es vielleicht hinbekommen, das Ruder rumzureißen und zu einem so nachhaltigen Umgang zu kommen, dass unsere planetaren Grenzen eingehalten werden, dass wir es schaffen, ganz egoistisch gesehen, den Planeten und all die Schönheit so weit zu erhalten, dass wir Menschen es weiter erleben können und nicht am Ende auch eine gescheiterte Spezies sind. Wie kommen wir dahin?
Gute Frage, wenn ich das wüsste. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze, wo wir irgendwo anfangen müssen. Und das, was ich ja tue mit dem Haischutz und Meeresschutz und nachhaltigere Fischereigesetze und für Meeresschutzgebiete kämpfen, ist sicherlich ein Teil dessen. Aber ich glaube, wenn wir in die Allgemeinheit gehen und so ein bisschen die Geschichte unserer Art verfolgen und wir realisieren, dass wir es geschafft haben, irgendwie uns selber aus diesen Systemen zu entziehen. Also das, was wir ja gemacht haben, ist ja, dass wir uns selbst domestiziert haben. Also wir sind ja selber ein domestiziertes Tier am Ende. Wir haben Kühlschränke, aus denen wir essen. Wir füttern uns in Restaurants. Wir machen nicht mehr das, wofür unser Körper über Jahrmillionen von Evolutionen sich entwickelt hat. Im Grunde haben wir noch die ganzen Instinkte, die ganzen Emotionen, alles, all das haben wir noch aus der Steinzeit. Unser Körper, unser menschlicher Körper, kommt nicht mit der
Entwicklung. Also eigentlich sind wir noch dafür gemacht, als Jäger und Sammler draußen in der Natur zu leben, nomadisch und nicht domestiziert in einem Haus.
Genau. Also wir haben uns von unserer genetischen Prädisposition, also unsere genetischen Grundvoraussetzungen, haben sich noch nicht daran angepasst, wie wir jetzt leben. Also in uns gibt es noch ein wildes Tier, das Jäger- und Sammlermäßig überleben kann und Instinkte dafür hat und Anpassungen dafür hat und Emotionen dafür hat, in der Natur, in Stämmen und kleineren Kreisen nomadisch oder auch im gleichen Ort zu überleben.
Und das würde auch heißen, mal angenommen, durch eine Zeitreise wäre ein Säugling von Steinzeiteltern, würde hier landen und in einem Waisenhaus großgezogen werden. Es würde sich in keiner Form von den anderen Kindern unterscheiden und man würde am Ende nicht sagen können, ach, das Kind ist ja aus der Steinzeit, offensichtlich.
Nein,
das,
nein,
wäre genau,
das ist die gleiche Art.
Ist genau, ja. genau wie du und ich.
Ja. Ja, wir sind, also,
ja.
Klar gibt es da Unterschiede, wie zum Beispiel es auch in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich, Menschen unterschiedlich aussehen.
Ja, aber, klar, es ist kein Klon von uns. Also,
genau.
Ja, ja. Also der Unterschied zwischen uns ist, beiden, ja, ist genauso groß wie der Unterschied zwischen einem Steinzeitmenschen und mir.
Ja, das würde uns nicht auffallen. Der würde genauso, ja, unsere Sprache lernen können, der würde genauso, also
CEO von Haber-Bosch werden können.
Genau. Nee, aber das Interessante ist ja, dass wir uns dadurch aus unseren Ökosystemen zurückgezogen haben und aus einem Verständnis für die Koexistenz in einem natürlichen System als Teil des Ökosystems zu einem Glauben gekommen sind, wo wir lange geglaubt haben. Ich sage jetzt nicht, dass alle das glauben oder dass das, aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Prämisse dafür gewesen, dass wir davon ausgegangen sind, dass die Natur für uns da ist, für uns, dass wir sie extrahieren können, dass die Tiere dafür da sind, dass wir sie massenhaft töten und fressen und dass unsere gesamte Umwelt am Ende uns dient und wir nicht auf sie aufpassen müssen, sondern für uns zur Extraktion da ist. Also ganz interessantes Beispiel, als man die ganzen Arten entdeckt hat und angefangen hat zu reisen und angefangen hat, sie zu jagen, wusste man nicht, dass man einen Bestand auslöschen kann. Es war einfach nicht in unserem menschlichen Gedächtnis im 17., 18. Jahrhundert, dass wir dazu in der Lage sind, eine Art auszulöschen. Man dachte, es gibt einfach unendlich viel davon und die sind für uns da und wenn wir davon 100 töten, dann kommen halt wieder 100 nach und du kannst sie nicht auslöschen. Also, dass wir wieder an dieses Verständnis gekommen sind, dass man Bestand auslöschen kann, das ist erst relativ kurzfristig wieder jetzt gerade eingetreten, aber so handeln tun wir ja in vielen Fällen immer noch nicht.
Du sagst wieder, meinst du, dieses Verständnis war mal da?
Das war ja sein Kapital, ja. Also man muss sich ja vorstellen, dass, ja, man hört immer, die Menschen hatten mehr Zeit als Jäger und Sammler und mussten nicht viel dafür jagen, aber sie mussten unglaublich viel dafür verstehen, um in diesem Ökosystem zu überleben. Sie mussten ihre Raubtiere verstehen, sie mussten verstehen, wie sie sich anschleichen können, wie sie Sterne lesen können, wie sie sich in andere Tiere hineinversetzen, um sie jagen zu können, aber auch von ihnen halt eben nicht gefressen zu werden und dass das alles in einem komplexen Gleichgewicht ist. Viele der Urvölker sind animistisch, also dass sie den natürlichen Objekten einen göttlichen Wert zugeschrieben haben. Also dass in all diesem, was ihnen die Lebensgrundlage bietet, etwas Göttliches, Gottgleiches ist. Also wie eine Art Religion, dass man sagt, dieser Baum ist heilig, der Wald ist heilig, der Fluss ist heilig für uns, weil der uns die Fische bringt, weil der Wald das Zuhause für uns und für unsere Nahrungsquellen und alles drum und dran ist und etwas ist, was schützenswert ist und erhaltenswert ist. Nicht, dass wir aktiv das gesagt haben, wir müssen den Wald schützen, sonst zerstören wir ihn. Aber dadurch, dass es einfach weniger Menschen gab und eine kleinere Reichweite hatten und wir uns nicht exponentiell ausgebreitet haben, konnten wir so als Teil des Systems eher in einer Balance leben. Ich glaube aber, dass wir Menschen immer, also sonst wäre es nicht dazu gekommen, immer die Tendenz dazu hatten, unser Ökosystem auszubeuten. Also wir haben wahrscheinlich dafür gesorgt, dass die meisten großen Tiere der nördlichen Kontinente ausgestorben sind, wie die Mammuts, wie Löwen Europas, wie Höhlenbären, riesige Bären, die in den Höhlen Europas gelebt haben. Das ist ziemlich sicher, dass wir Menschen die auch ausgerottet haben, lange bevor es eine industrielle Revolution gab, vor ungefähr 15 bis 10.000 Jahren, ja.
Genau. Auch in Australien gab es große Säugetiere, diese großen Beuteltiere, Gassenbeutellöwen und so weiter und so fort. Da gab es so einen riesigen, wie so ein riesiges Hippo-Ding irgendwie.
Also, ja,
ne,
ja.
Ganz, wie hieß das, Dichto, weißt du, wie es heißt?
Nee,
ist egal.
Aber ich weiß, was du meinst, ja.
Und die Knochenfunde von diesen Tieren hören genau in der Zeit auf, wo die Knochenfunde der ersten Menschen, die diesen Kontinent betreten haben, gefunden worden sind. Also da kann man auch von ausgehen, dass sobald die Menschen sich damals auch als Jäger-Sammler ausgebreitet haben, haben sie trotzdem durchaus auch schon Arten ausgelöscht.
Ja, aber das Interessante ist ja, dass das in einer Periode vor 15 bis 10.000 Jahren war, wo wir angefangen haben, auch sesshaft zu werden, wo wir angefangen haben, uns zu verbreiten weltweit, wo wir angefangen haben, uns mehr und mehr zu vermehren und größere Populationen, größere Zivilisationen langsam auch zu bilden. Und unsere Art Homo sapiens ist nicht 15.000 Jahre alt, sondern 300.000 Jahre. Und erst vor 15.000 Jahren hat das Holozän angefangen. Also die Zeit von einem stabilen Klima, von einem superstabilen, hervorsehbaren Saisonalitäten, also Jahreszeiten. Das alles ist erst seitdem gegeben und hat wahrscheinlich uns ermöglicht, das zu tun, was wir dann gemacht haben. Aber die Jahre davor waren davon geprägt, dass wir nicht planen konnten, wie nächstes Jahr sein wird, sondern wir mussten anpassungsfähig sein, wir mussten unterschiedliche Orte bereisen und innerhalb des Ökosystems vor Ort, wo wir waren, gedeihen. Und die, die am Ende vielleicht gereist sind und die angefangen haben, den ganzen Planeten zu kolonisieren, das waren nicht alle. Also viele sind ja auch dort geblieben, wo sie waren und wo sie schon seit hunderttausenden Jahren gelebt haben und vermutlich auch im Einklang mit der Natur.
Also mega, mega spannend. Das wird ja auch ein bisschen anthropologisch. Welches Buch ich da immer empfehlen kann, was ich total genial finde, ist Eine kleine Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari. Kleiner Tipp am Rande, falls man da noch tiefer einsteigen möchte. Wir sind dahin ja gekommen, als ich dich gefragt habe, wie kriegen wir das eigentlich wieder hin, als Menschen mehr im Einklang zu leben? Und dann hast du erzählt, dass wir uns selbst domestiziert haben, dass wir eigentlich aus
großer Bogen, ja.
Genau, da haben wir wieder ganz schön was aufgemacht. Und den Bogen möchte ich jetzt ganz gerne wieder schließen. Also wir müssen wieder dahin zurückkehren, uns selbst als ein Teil des Systems zu verstehen.
Genau, ich glaube, dass das eine sehr große Stellschraube ist, dass wir in unserem Glauben und in unserer Realität wieder verankern, dass wir ein Teil der Natur sind, wir ein Teil unserer Ökosysteme sind, dass wir abhängig davon sind, dass wir anfangen, die Schönheit einer intakten Natur einen hohen Wert zuzuschreiben. Ich glaube, die meisten auch, die deinem Podcast zuhören, haben ja diese Faszination für intakte Natur, die Schönheit von komplexen Ökosystemen und das wieder in sich drin zu haben, dass wir das sind und dass unsere Zivilisation nicht separat ist von der Natur. Die Natur sind wir. Wir sind aus der Natur entstanden und alles, was uns das Leben ermöglicht, ist Natur. Also
auch das Betonhaus, in dem wir gerade sitzen, ist im Endeffekt Natur, weil es von uns als natürlichen Wesen gebaut worden ist.
Na, das ist ein anthropogenes Material, ne? Also, dass wir asphaltieren und dass wir das alles bauen, ist jetzt nicht unbedingt etwas, was sich über Jahrmillionen hinweg in Form von Biomasse um uns herum gebildet hat, sondern etwas, was aus der Domestizierung heraus
entstanden ist. Also das ist dann keine Natur mehr. Das heißt, wir müssten wieder mehr den natürlichen Kern in uns entdecken und schauen, auf was anthropozänisches, da fehlt mir jetzt das Wort, da kann ich nicht mithalten, können wir verzichten und wieder mehr. Also weil, ganz ehrlich, wir wissen das doch. Also jeder weiß, wir sind von der Natur um uns herum abhängig. Wir sind ein Teil dieser Natur. Wenn es zu heiß wird, kriegen wir mit Klimawandel ein tierisches Problem. Wenn die Arten aussterben, kriegen wir ein Problem. Also das wissen die Leute doch. Wohin müssen wir denn, also was wünschst du dir über dieses Wissen hinaus? Wie müssen wir das verstehen, damit sich was ändert?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es dafür ein ganz, ganz tiefes Verständnis geben muss. Nicht eines, wo du darüber liest, sondern eines, was man spürt, eines, was Realität für uns ist, eines, wo wir anfangen, ganz früh in der Bildung, in Kindern, in den Köpfen zu verankern, dass wir gehen in den Wald und erklären einem, das ist ein Baum. Aber wir erklären nicht, was ist wirklich ein Baum. Also wir sagen, wir geben dem einen Begriff, eine Schublade, in dem wir das abgrenzen von uns, aber gehen nicht darauf ein, dass es nicht nur ein Baum ist, sondern der Baum verwurzelt ist über den gesamten Wald hinweg und er seine Nährstoffe mit den anderen Bäumen teilt und es ein riesiges Netzwerk an Pilzen gibt, die komplett alles unter der Erde miteinander vernetzt haben und dass dieser Baum ohne den Baum daneben und ohne den Wald an sich gar nicht der Baum wäre, der er ist und dass der Baum dabei auch noch Sauerstoff produziert und dass Sauerstoff das ist, was am Ende uns Tieren erlaubt zu atmen und dass der Baum aber auch ein kleines Zuhause bildet für ganz viele Insekten, die, wenn man sich mal genau die Rinde anguckt, die auf dem Baum leben und in den Baumwipfeln vielleicht sogar ein Nest für einen Vogel ist, der wiederum dort ist und verschiedene Käfer, die die Blätter fressen. Und all das ist ja, wo hört der Baum auf? Also was zählt da nicht? Weil ohne den Baum gäbe es die Insekten nicht, ohne den Baum und die Photosynthese gäbe es uns Menschen nicht. Also der Baum existiert nicht als Entität alleine, sondern der Baum gehört zu uns. Der Baum gehört zu dem einen Planeten, auf dem wir leben und wir sind bloß ein Teil des großen Ganzen. Also ohne den Baum gäbe es uns nicht, ohne den Wald gäbe es uns nicht, ohne den Ozean gäbe es uns nicht. Und das wirklich zu glauben und wirklich zu verstehen, fast schon zu spüren und in uns Menschen zu verankern, das könnte eine riesige Stellschraube sein.
Spürst du es?
Puh. Ich glaube, manchmal tue ich das. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber ich glaube, das ist ganz schwierig zu beurteilen. Aber was ich versuche, ist, dahin zu kommen. Also mehr Zeit damit aufzuwenden, dass man das spüren kann und diese Naturverbundenheit zu fördern, mehr oder weniger.
Ich will das auch spüren. Was muss ich tun, damit ich es besser spüren kann?
Ich glaube, einerseits einfach sehr viel Zeit draußen verbringen. Was man zum Beispiel machen kann, ist, dass man sich selber Zeit einräumt, wo man alleine in die Natur geht. Und das heißt nicht, dass man jetzt um die ganze Welt reist, sondern ganz im Gegenteil. Das heißt, dass man vielleicht bei sich um die Ecke Viertelstunde zu Fuß oder mit der Bahn dahin fahren kann oder so und sich dort hinsetzt und man aber zum Beispiel zum gleichen Ort immer wieder zurückkehrt und einfach anguckt, wie der sich über die Zeit hinweg verändert, wie die Jahreszeiten darauf Einfluss nehmen, wie die Tiere da entlang kriechen, was für Geräusche es macht. Und je länger man auf den gleichen Punkt guckt in der Natur, desto mehr fällt einem auf. Also zum Beispiel, was ich ganz gerne manchmal mache, wenn ich ins Wasser gehe und zu einer Tauchsession, ist, dass ich mir einen ganz unspektakulären Ort aussuche, einen Stein oder so, und da einfach 10 Minuten drauf starre und einfach gucke, was passiert. Und auf einmal fallen einem Dinge auf, die man vorher gar nicht gesehen hat, wie irgendwie die Wellen die Algen ganz leicht bewegen lassen und dann kommt da ein kleines Tier raus und dann kommt ein größerer Fisch und es erschreckt sich und sucht Schutz und dann sieht das Tier mich und erschreckt sich wiederum und sucht Schutz davor. Und man sieht so, wie all diese kleinen Bewusstsein, die es gibt, miteinander interagieren und funktionieren. Ja, und es ist ja ganz interessant, dass es ganz viele Studien auch belegen, dass Menschen, die Zeit in Wäldern verbringen, Menschen, die Zeit in der Natur verbringen, glücklicher sind, dass das dein Stresslevel reduziert, dass das dein Nervensystem beruhigt. Kann ich nur jedem empfehlen.
Bist du spirituell?
Spirituell? Mhm. Kommt drauf an, was man darunter versteht,
glaube ich. Das ist dann die Folgefrage. Was verstehst du denn darunter? Oder hast du da für dich eine Vorstellung, was das sein könnte?
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie man das formulieren soll. Wenn man Sachen wahrnimmt und über der Faktenbasis hinaus etwas für schön empfindet oder etwas für wertvoll empfindet, was man jetzt vielleicht gar nicht so beschreiben kann, warum das so ist. Also klar, funktionale Integrität, das Ökosystem, Biodiversität ist resilient, bla bla, all diese wissenschaftlichen Beschreibungen dessen, wenn man darüber hinaus durch das Beobachten oder durch das Dortsein und durch das die Präsenz in dieser Realität etwas Schönheit wahrnimmt, die man als intrinsisch vielleicht auch wahrnimmt. Nicht etwas, was schön ist, weil es diese Funktionen erfüllt, sondern etwas, was schön ist, weil es ist oder weil es da ist, weil es existiert, weil es einen Wert in sich drin hat, den man gar nicht so sehr beschreiben kann und der vielleicht für uns egoistisch betrachtet einen Wert spiegelt.
Mhm.
Schwer zu formulieren.
Ja, ja. Dann kommen wir doch mal in die letzte Kategorie.
Ebbe oder Flut?
Wärst du lieber Meeresbiologe im Jahr 1950 oder 2050? Die Meere noch mal so erleben, wie sie damals waren?
Ja.
Ja. Kommt der große Wandel bottom-up oder top-down?
Bottom-up.
Wie blickst du lieber auf die Meere? Aus einer Mikro- oder aus einer Makro-Perspektive? Also für alle, die das nicht kennen, Mikro ist, wenn man sich die kleinen Details anschaut, Makro ist, wenn man das große Ganze anschaut.
Das große Ganze.
In 1000 Jahren werden die Meere
sich erholt haben.
Der größte Irrtum über die Meere ist, dass
wir sie nicht aus der Balance bringen können.
Wenn du ein global geltendes Gesetz schaffen könntest, wäre das?
Puh. Ich weiß es nicht. Vielleicht, dass alle Menschen nach ihrer Ausbildung ein Jahr lang in Subsistenzlandwirtschaft leben müssen.
In Subsistenz?
Sich selbst versorgen.
Ah.
Sich selbstversorgend.
Geil. Das nenne ich mal eine überraschende Idee. Was ich jedem Menschen, der gerade zuhört, mitgeben möchte, ist?
Zu versuchen, die Umwelt und alle, die um einen herum sind, und das zählt für Pflanzen, das zählt für Bäume, das zählt für Ökosysteme, das zählt für andere Menschen, das zählt für ja eigentlich alles, was in unserer Umwelt so existiert, sich als Teil dessen versteht oder als eins versteht, dass man nicht anfängt, ich oder du, ich oder die Natur, ich oder das, sondern wir sind alle irgendwo miteinander verwoben und wir müssen alle miteinander dabei sein und wir müssen alle miteinander zusammenarbeiten und wir müssen alle uns gegenseitig tolerieren, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Realitäten, unterschiedliche Ansätze, die gut sind. Und wir haben ja heute viel besprochen, dass Biodiversität etwas Gutes ist, dass eine Vielfalt an Tieren etwas Gutes ist für die Stabilität der Ökosysteme. Und genauso ist, glaube ich, eine Vielfalt von allem anderen tendenziell etwas Gutes, wo man all deren unterschiedlichen Ansichten, Realitäten einen Raum geben sollte, damit es zusammenkommt zu einem großen Ganzen, ja. Ist jetzt wieder sehr, sehr abstrakt gewesen.
Und am Ende ergibt das, jetzt habe ich das Wort schon wieder vergessen, wie es heißt, mit dem Wasserstoffatom.
Wasser. Emergenz.
Emergenz. Dankeschön. Lieber Lenny, ich bin ganz schön schwitzen gekommen bei diesem Gespräch, was zum
weil
einen
so
an,
warm
der,
ist.
An der Temperatur liegt, aber zum anderen auch daran, dass mir der Kopf ein wenig raucht. Das war
mir
ein richtiger
auch.
Deep Dive, hat aber auch mächtig Spaß gemacht. Ich finde super cool, da von deinem Makroblick, ganzheitlichen Blick auf den Ozean, auf ja, die Natur im Allgemeinen, davon etwas mitzubekommen. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, klar.
Und ich finde, da waren so viele schöne Botschaften mit dabei, gerade jetzt am Ende. Nehme ich für mich mit.
Ja, und ich glaube, dass das alles ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, für mich auch noch eine Reise irgendwie. Also herauszufinden, was hilft am Ende oder was es schaffen kann, dass es zu einem nachhaltigen Dasein von uns allen, wie es dazu kommt. Und ich glaube, dass noch sehr viel in meinem Kopf auch sehr wirr ist.
Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch findet.
Genau, ob ihr was daraus mitnehmen konntet, das würde mich freuen.
Ja, cool. Da freue ich mich wirklich drauf. Kommentiert einmal unter den unter die Folge, wenn ihr bei Spotify hört, was ihr daraus mitgenommen habt, weil das würde mich echt interessieren. So eine Folge machen wir ja vor allem auch, weil ich wirklich denke, so hey, wir machen so viele Abenteuergeschichten, aber wirklich von klugen Köpfen, von Meeresbiologen zu lernen, welchen Blick haben sie, was haben die vielleicht schon verstanden, was ich noch nicht kapiert habe und viele andere auch noch nicht kapiert haben. Da steckt ein großer Wert drin und gleichzeitig ist es natürlich auch eine herausfordernde und ein bisschen anstrengendere Folge, als wenn man jetzt sich einfach nur ein Segelabenteuer anhört, was dafür viel mehr Spaß machen kann. Und mich würde wirklich interessieren, was bleibt für euch hängen? Habt ihr Bock auf solche Folgen? Wollt ihr sowas noch häufiger hören? Und also wirklich, was ist es, was am Ende hängen bleibt, damit ich kapieren kann, okay, wie muss ein Gespräch konstruiert werden oder wie sollten wir es führen, um welche Botschaften zu vermitteln?
Und wer hat sich das bis zum Ende angehört?
Ja, alle, die das jetzt gehört haben. Also, vielen Dank, Lenny.
Ja, danke dir, Christian.
Das war Lennart Vosgetter. Und mich würde wirklich interessieren, wie hat euch diese Folge gefallen? Habt ihr Lust auf mehr solcher Folgen oder wollt ihr lieber klassische Helden der Meere Folgen haben, wo Leute vom Abenteuerozean erzählen? Das hat Lenny ja vor einem Jahr schon getan, als er mit den Tigerhaien getaucht ist. Da wurde es richtig abenteuerlich. Mir hat das so richtig Spaß gemacht. Und wie schon am Anfang versprochen, möchte ich hier nochmal ganz kurz den Kreis mit den planetaren Grenzen schließen. Ich habe ja mit Lenny drüber gesprochen. Wir sind aber immer mal wieder rechts und links abgebogen und wer genau mitgezählt hat, am Ende waren es gar nicht alle 9, die wir aufgezählt haben. Bevor ich das jetzt aber nachhole, stelle ich euch lieber einen Link in die Shownotes, die hat Lenny mir zur Verfügung gestellt. Da findet ihr wirklich nochmal ausführliche Informationen zu dem Ganzen und ihr könnt euch in das Thema nochmal richtig reinlesen. Falls ihr Lust habt, nicht nur von ganz weit außen auf den Ozean zu blicken und darüber zu reden, sondern mit abzutauchen, richtig reinzugehen, dann macht doch mal bei einem der Helden der Meere Freitauchkurse mit. Am 29. und 30.11.2025 stehen die nächsten an. Lenny wird als Tauchlehrer mit dabei sein. Auch ich bin natürlich mit dabei und würde mich freuen, wenn einige von euch da auch ihre ersten Schritte im Freitauchen machen. Auch dazu findet ihr einen Link in den Shownotes. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt auf eine weitere Folge, dann habe ich eine Doppelfolge, die ich euch ans Herz legen möchte. Und zwar Nummer 71 und 72 aus dem September 2023. Damals habe ich mit Karin Hissmann und Jürgen Schauer gesprochen. Die beiden haben die Tauchboote Jago und Geo betrieben und sind damit hunderte, wenn nicht tausende Male in die Tiefsee abgetaucht. Haben dort ganz viele Orte als allererste Menschen überhaupt erblickt und ein unfassbares Verständnis davon, welche Geheimnisse der Ozean noch bereithält. Die beiden haben mich absolut begeistert und diese Doppelfolge gehört mit zu meinen absoluten Lieblingsfolgen. Wenn ihr die noch nicht kennt, hört da unbedingt mal rein. Ich hoffe, diese Folge hat dir viel Freude bereitet, dich inspiriert und begeistert. Denn das ist genau das, was ich mit diesem Podcast tun möchte. Ich bin ja Moderator und Speaker, moderiere unter anderem diesen Podcast, aber auch alle möglichen Veranstaltungen, halte aber auch ganz viele Vorträge an Unternehmen, bei Veranstaltungen, aber auch viel an Schulen, wo ich genau das versuche, Menschen für die Meere zu begeistern. Mein Vortrag, der heißt ebenfalls Helden der Meere und mir geht es darum, anhand von Geschichten deutlich zu machen, dass jeder und jede von uns zu einem Helden der Meere werden kann. Und dass das gar nicht so schwer, wie viele denken, denn auch wenn dieser Weg zugegebenermaßen relativ lang ist, fängt er doch mit kleinen Schritten an. Und die kann natürlich jeder und jede von uns gehen. Warum erzähle ich das? Ich freue mich natürlich, als Speaker und als Moderator an verschiedensten Stellen auftreten zu können. Dementsprechend wollte ich das hier einfach mal anbringen und vielleicht ist das ja genau etwas für euer Unternehmen, für die Schule eurer Kinder oder ähnliches. Und wenn sich das spannend anhört, dann nicht zögern, sondern mich gerne kontaktieren. Dann kann man mal absprechen, was genau ihr vorhabt, wie ich dazu beitragen kann. Und dann freue ich mich natürlich, vorbeizukommen und euer Event mitzugestalten. Und mit dieser Idee verabschiede ich mich, wo wir uns auf jeden Fall wieder hören, ist in 14 Tagen bei der nächsten Episode von Helden der Meere.
Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.